Lieber Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus danken wir dir für diesen Abend, den du uns schenkst und gibst. Danken dir für den ganzen Lauf dieses Tages mit allem, was du uns geschenkt und gegeben hast, mit allen Begegnungen, allen Erfahrungen, allem Wort Gottes. Du bist ein Gott, der uns über die Maßen reich beschenkt, der sich um uns kümmert, nach Leib, Seele und Geist. Und wir danken dir dafür. Und jetzt wollen wir auch an diesem Abend ganz bewusst uns auf dich konzentrieren und dir, unserem Gott, die Ehre geben. Du bist anbetungswürdig in einer umfassenden Art und Weise. Am allermeisten über deiner Liebe, die du zu uns hast, die du uns geschenkt hast und die uns hält und trägt bis ans Ziel. Wir danken dir für das Geschenk dieses Abends. Wir erwarten einen ganz besonderen Schatz von dir, nämlich, dass du zu uns redest. Du versorgst deine Gemeinde, indem du zu ihr redest. Du beschenkst sie mit der Speise deines Wortes und wir bitten dich, lass auch an diesem Abend das geschehen. Gib uns ein Wort von dir, von dem wir leben, mit dem wir weitergehen können, das die Qualität des Himmels hat. Schenk deinen Heiligen Geist dazu. Das erbitten wir ganz besonders für Nora und ihren Dienst unter uns. Und danken dir, dass du der Ewige, diesen Raum und jedes Menschenleben in diesem Raum in deinen guten Händen hältst. Anbetung sei dir. Amen.
Also ich bin für heute Abend ganz zuversichtlich, denn es waren sehr viele Leute beim Teeseminar. Und das heißt, dass wir heute Abend viele Theologen sind. Und wir werden also gemeinsam nachdenken über die Bibelstelle, wo wir angekommen sind. Das ist in 1. Könige 18. Ihr habt nachgedacht in kleinen Gruppen über die Geschichte mit Elia, der unterwegs ist und der dann Obadja trifft. Und Obadja war der Hofmarschall in Samarien und hat ein Doppelleben geführt. Denn er musste dem König und seiner Frau dienen. Er war verantwortlich auch für die Küche, auch für die falschen Propheten. Und er hat unterdessen die Pläne der Königin sabotiert. Er hatte 100 Propheten versteckt, das ist schon viel. Und musste diesen Menschen täglich Brot, Ernährung, Wasser bringen. Ein Doppelleben. Und das erinnert mich an eine kleine Geschichte, die ich auch in dem Buch aufgeschrieben habe. Und zwar ist das passiert während des Zweiten Weltkrieges in den Niederlanden. Da war unsere damalige Königin Wilhelmina. In London hat sie sich aufgehalten und der Palast, heißt Het Loo bei Apeldoorn, wurde dann vom deutschen Militär eingenommen. Und der Palast soll zuerst als Quartier für das Militär gedient haben und später wurde es ein Lazarett für Kriegsgefangene. Also es war in Händen von den Deutschen. Und oben, ganz oben im Obergemach, saßen Juden, die man dort versteckte. Und die Niederländer, die am Hof dienten, die haben bei sich gedacht, ach, die werden sich nie denken, dass wir hier im Hof, hier am Palast, wo jetzt die Deutschen herrschen sozusagen, wo die Deutschen einquartiert sind, dass wir oben unterdessen auch noch Juden haben, die wir versorgen. Das war so ein bisschen das, was Obadja erlebt hat. Nur war das nicht im Haus, es war in zwei Höhlen, aber das ist auch gefährlich, denn er musste sich ja jeden Tag mit Nahrung und Wasser auf den Weg machen. Das fällt schon auf, wenn der Hofmarschall 10-mal hin und her geht mit einem Eimer Wasser und Nahrung. Er muss Komplizen gehabt haben. Ganz spannend. Ganz spannend. Und Ähnliches hat auch Ali, meine Mitarbeiterin, die am Büchertisch steht, hat vielleicht auch ein bisschen Ähnliches erlebt. Man vergleicht sie oft mit Corrie ten Boom, sagt, dass sie Corrie ten Boom ein bisschen ähnlich ist. Aber ihre Geschichte ist die von Corrie ten Boom ein bisschen ähnlich. Ali war in der Kriegszeit 2,5 Jahre alt. Ihr Vater hatte einen Bauernhof an der deutschen Grenze in den Niederlanden. Sie ist ja Niederländerin, aber an der deutschen Grenze. Und sie haben im Bauernhof 25 Menschen versteckt und haben gedacht, wir sind so nah an der Grenze, dass man das bei uns nicht erwarten wird. Und was hat ein Niederländer gegeben? Der war ein Verräter. Und da hat die Sache verraten. Und alle Menschen, die im Bauernhof versteckt waren, sind entkommen. Aber der Vater von Ali kam dann in Gefangenschaft, war erst 31 Jahre alt. Seine Frau erwartete das dritte Kind. Ali war bis dahin das jüngste Kind. Und er kam in Gefangenschaft und in einer Racheaktion, einige Wochen später, ist er dann erschossen worden. 25 Leute versteckt und Obadja 100. Ich weiß nicht, was ich in solchen Umständen tun würde. Ich würde gerne denken, dass ich mutig bin, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich nicht so mutig bin, wie ich sein möchte. Aber ich bin mir sicher, wenn es so weit kommt, dass Mut von uns gefragt wird. Und wenn wir Frauen sind und Männer sind, Andreas kommt gerade, muss ich ihn natürlich auch erwähnen, wenn wir Frauen sind, die vor Gott stehen, so wie das bei Elia war, dann dürfen wir auch damit rechnen, dass Gott uns zur rechten Zeit dann auch Mut und Kraft gibt, um das zu tun, was wir uns heute nicht vorstellen können, oder? Und Gott möchte uns auch so weit bringen, dass wir sagen, Herr, okay, auch wenn es uns unser Leben kostet, wollen wir gehorsam sein und Menschen sein, die vor dir stehen und die dich dienen. Und Jesus hat gesagt, wir haben schon davon gesprochen in Matthäus 10, als er seine Jünger vorbereitete auf sein Leiden, das kommt auch auf euch zu. Und nicht auf einige, es kommt auf alle zu. Ihr müsst damit rechnen, wenn ihr Jünger sein wolltet. Wenn ihr Jünger Christi sein wollt, dann kommt Leiden auf euch zu. Und Petrus sagt auch, es soll uns nicht wundern, wenn das kommt. Und noch ist es nicht so weit. Und noch haben wir Freiheit und noch haben wir die Gelegenheit, um uns danach auszustrecken, Jesus besser kennenzulernen, in aller Freiheit. Und es ist so wichtig, dass wir diese Zeit auch benutzen. Und darum ist es so gut, dass wir hier sind. Und dass wir das verstehen, was von uns gefragt wird. Ich habe das gestern gesagt, nicht nur, dass wir Christen sind, sondern dass wir Jünger sind. Dass wir sagen, wir wollen denen nachfolgen, wir wollen gehorsam sein, auch wenn es was kostet. Und es tut mir schrecklich leid, dass es Menschen gibt, die sagen, ach, Obadja, das war ein stiller Gläubiger, das war nicht ein sehr mutiger Mensch. Der hätte sich zu seinem Glauben bekennen sollen. Der hätte laut und deutlich sagen sollen, ich bin gläubig und ich denke anders. Er hätte funktionieren sollen als das Gewissen des Königs. Aber hat anders entschieden. Und ihr habt heute wahrscheinlich anhand der Fragen nachgedacht, aha, es gab Leute wie Nehemia, es gab Leute wie Daniel, es gab Leute wie Josef, es gab eine kleine Sklavin im syrischen Reich, die auch von Gott offen gesprochen hat. Es gab solche Leute, aber es gab auch solche wie Obadja. Mordechai hat ja seiner Cousine Esther gesagt, sag nur nicht, dass du Jude bist. Und es ist eine Verantwortung für eine jede von uns, dass wir wirklich ehrlich fragen, was dran ist und was Gott von uns erwartet, dass wir nicht aus Angst nicht reden und dass wir auch nicht voreilig reden, sondern dass wir eine Antenne für Gott haben, das möchte der Geist in uns entwickeln, dass wir wissen, was dran ist. Und wir können auch nicht über Obadja entscheiden, also ich finde ihn sehr mutig. Ich halte viel von ihm. Ich finde das toll, was er getan hat. Und ich frage mich manchmal, stelle immer sehr viele Fragen, vielleicht auch zu viele, denn es gibt nicht immer Antworten. Obadja, wie hast du das gemacht, als der König gesagt hast, dass du wegziehen musst, in das Land gehen musst, um zu schauen, ob es noch Gras gibt? Wie hast du das organisiert mit den 100 Propheten? Du wusstest ja nicht, wie lange du weg sein würdest. Spannend, oder? Er muss Komplizen gehabt haben. Er musste durch das Land gehen, das haben wir ja gelesen in 1. Könige 18, um Wasserquellen und Bächen zu besuchen und zu sehen, ob es da noch etwas Gras gab. Und das Traurige bei dem Ganzen finde ich, dass wir dann entdecken, dass es dem König vor allem um seine Pferde und Maultiere ging und nicht um Menschen. Er hatte ja 2000 Streitwagen, er brauchte einige Pferde. Und er hat bei sich gedacht, wenn ich nur stark genug bin, wenn unser Land überfallen wird, aber hat nicht daran gedacht, dass so viele Menschen gestorben sind, wegen der Dürre. Und er hat erst recht nicht daran gedacht, dass er das verändern könnte. Es heißt ja in Chronik, da offenbart sich Gott an Salomo und sagt, wenn sich mein Land, wenn sich mein Volk bekehrt und ich habe meinem Volk eine Zeit der Dürre gegeben, wenn sie sich bekehren, dann werde ich wieder Regen schenken. Es war abhängig von der Bekehrung von Ahab und von seinem Volk. Und es war Ahab nur wichtig, wie überlebe ich und wie überleben meine Pferde. Es ist nicht bei ihm aufgekommen, ich muss mein Leben verändern. Was hier vor sich geht, ist so furchtbar, ist so verheerend, es ist kein Wunder, dass Gott uns Regen enthält. Dass es eine Dürre gibt, wir sind ja schuldig vor Gott, es war Zeit für Buße. Aber daran hat er nicht gedacht. Und seine Frau erst recht nicht. Er war ein sehr schwacher Mann. Und was ich auch aus der Geschichte entnehme, und wir kommen später in den nächsten Tagen nochmal darauf, wie viel Macht eine Frau hat in der Ehe und wie sie diese Macht missbrauchen kann. Wie viel Macht wir Frauen haben. Denn Isabel hatte das Sagen am Hof, nicht Ahab, er war schwach. Und sie wusste genau, was sie wollte. Sie wollte den Baaldienst zur Staatsreligion machen. Sie wollte die Propheten Gottes ausrotten. Und Ahab ließ das alles zu. Sie hatte die Hosen an. Sie war die Herrin am Hof. Die Macht einer Frau. Manchmal im Hintergrund trotzdem. Die Macht einer Frau. Und Obadja ist dann unterwegs. Ihr habt das gelesen. Elia kommt ihm entgegen. Denn der hat inzwischen auch einen Auftrag von Gott bekommen, dass er die Witwe in Zapat verlassen soll. Er soll wieder mal ausfliegen. Es kommt ein neues Abenteuer und die beiden treffen sich. Und Obadja ist total voller Angst. Bist du es, mein Herr Elia? Und er sagt, ich bin es. Du sollst Ahab besuchen und sagen, Elia ist da. Und ich habe bei den Fragen gefragt, was wissen wir von Obadja? Und ihr habt wahrscheinlich herausgefunden, dass es heißt, dass er den Herrn sehr fürchtete, Vers 4 in 1. Könige 18, und dass er den Herrn von seiner Jugend an gefürchtet hat, Vers 12. Und dann ist es irgendwie schwer zu verstehen, dass er jetzt von Angst gepackt wird. Und dass Elia sagt, also ich soll jetzt Ahab besuchen und sagen, dass ich dich gesehen habe, das tue ich nicht, denn ich kenne dich ein bisschen. Du bist ein Mensch und der verschwindet auf einmal und man weiß nicht, wo du bist. Du warst gerade 3 Jahre verschwunden und ich habe dich überall suchen müssen. Vers 10, so wahr der Herr, dein Gott lebt, wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, wohin mein Herr Ahab nicht gesandt hat, um dich zu suchen. Ahab hat irgendwie kapiert, die Dürre hat mit Elia zu tun. Ich brauche Elia. Und Elia war ja der Prophet des Feuers, er war der Prophet des Urteils und er hatte tatsächlich Ahab etwas zu sagen, nur hatte Ahab bis jetzt noch nicht zuhören wollen. Und dann sagt Elia, Obadja, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da, sage es und ich kann dir sagen, ich bleibe und ich werde sogar selber Ahab besuchen. Und hier wird dann auch gesagt, in Vers 13 sagt Obadja, Elia, ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn umbrachte, dass ich von den Propheten des Herrn 100 Mann versteckte, 50 hier und 50 da, jeweils in einer Höhle und dass ich sie mit Brot und Wasser versorgte. Hier ist wieder dieses menschliche Denken. Ich habe so viel für Gott getan, jetzt wird er für mich auch was Extras tun. Und ich darf doch damit rechnen, dass mir nichts Böses passiert jetzt. Und Elia sagt, so wahr der Herr, der hier Hashan lebt, vor dem ich stehe, heute werde ich mich Ahab zeigen. So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Wenn man das sagt, dann dürfen Menschen daraus schließen, dass wir zuverlässig sind. Wenn wir vor Gott stehen, wenn wir sagen, dass wir Christen sind, dann dürfen Menschen damit rechnen, dass wir zuverlässig sind und dass wir tun, was wir sagen. Dass wir die Wahrheit sprechen. Das ist eine Herausforderung, oder? Ich stehe vor dem Herrn, heißt, ich bin ehrlich, ich spreche die Wahrheit und ich tue das, was ich verspreche. Und da ging Obadja hin, Ahab entgegen und berichtete es ihm und dann treffen sich die zwei und dann sagt Ahab, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat. Der Mann ist wirklich unglaublich. bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Wer hat Israel ins Unglück gebracht? Er und Isabel, dieses Paar, nicht Elia. Und Elia sagt das auch ganz mutig, nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, indem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalim nachgelaufen bist. Baalim, Mehrzahl, mehrere Baal-Götter. Und dann kommt die Herausforderung, man denkt sich, was sagt Elia hier? Hat Gott ihnen das eingegeben? Wir hoffen das. Sende hin, versammle ganz Israel zu mir an den Berg Karmel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die Göttin, die Muttergöttin, die alle am Tisch Isabels essen. Und da sandte Ahab unter allen Söhnen Israel umher und versammelte die Propheten an den Berg Karmel. Und Elia hatte niemanden, den er fragen konnte. Komm, komm mit mir. Er weiß, ich stehe bald vor tausenden Menschen und ich stehe dort alleine. Aber er steht dort nicht alleine und das weiß er, denn er sagt immer wieder, ich bin einer, der vor Gott steht. Er darf damit rechnen, dass er nicht alleine ist, dass Gott bei ihm ist. Das ist die unsichtbare Realität. Und wir lassen uns so oft einschüchtern von der sichtbaren Realität, was nicht verwunderlich ist. Wenn man alleine gegenüber Tausenden von Menschen steht, dann ist das schon beeindruckend, dann ist das schon umwerfend, oder? Und da muss man stark sein, wenn man sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauer springen, mit meinem Gott bin ich stark, ich bin nicht alleine. Und immer wieder in unserem Leben brauchen wir das, brauchen wir die Erinnerung, dass wir uns sagen, ich bin nicht alleine. Gott hat gesagt, dass er bei mir ist, auch wenn ich mich alleine fühle. Auch wenn ich denke, Gott, wo bist du? Dann ist er da, weil er das versprochen hat. Und ich muss immer diese Erinnerung zurückrufen, das Denken, das Wissen, er ist da. Nicht meinen Gefühlen nachgehen, sondern das, was ich weiß, festhalten. Und in Vers 21 ist es soweit, dann steht Elia vor dem ganzen Volk und sagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten. Das ist eine super Aussage. Ihr sagt in Deutschland auch, wie lange, oder ihr sagt in Deutschland, man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen, habe ich gelernt. Wir Holländer haben was mit Wasser und wir sagen, man kann nicht von zwei Ufern essen. Entweder ist man an dem Ufer oder man ist da. Nicht auf beide Ufer kann man nicht stehen. Und ihr sagt, man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen und Elia sagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Was bedeutet er? Was meint er damit? Es bedeutet, ihr könnt nicht Gott ein bisschen dienen und Baal sehr stark dienen. Es braucht eine Entscheidung. Es ist das eine oder das andere. Es ist entweder Gott oder es ist Baal. Was wollt ihr eigentlich? Was willst du? Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Und dann erklärt er das auch, dann sagt er, wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Es sind viele, viele Menschen da, wenn er die Frage stellt. Sie sind aus allen Ecken von Israel gekommen, um dieses Spektakel zu sehen. Ein Mann gegenüber vielen. Und erschütternd ist, dass alle schweigen. Es heißt, das Volk antwortete ihm kein Wort. Er stellt eine prangende, eine sehr wichtige Frage, eine wesentliche Frage. Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Und sie schweigen. Diese Menschen gehören zu Gottes Volk. Aber sie haben sich von Baal mitreißen lassen in den Baaldienst und jetzt schweigen sie und niemand hat den Mut, sich zu dieser Frage zu äußern. Die Frage ist brillant. Es ist nämlich auch ein Wortspiel auf Hebräisch, soll dieses Hinken so etwas bedeuten, wie ein, wenn ein Vogel auf einem Baumzweig steht und als sich der Zweig in zwei teilt, geht er auf beiden Seiten weiter. Da gibt es einen Unfall, oder? Entweder wird er in Zweien geteilt oder er muss wählen. Und mit diesem Wort Hinken spricht er auch in diese Situation hinein, denn das Hinken, das Wort, das hier bedeutet wird, ist auch das Wort, das für dieses kultische Tanzen verwendet wird, das die Baalpriester taten. und das sie an diesem Tag auch tun werden, und zwar stundenlang. Sie hinken, sie hüpfen, sie schreien und sie denken, Baal wird sich melden. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ein Wort, das so stark ist, so viel Bedeutung hat, vielleicht schweigen sie deswegen. Aber ich denke eher, dass das Volk geschwiegen hat, weil es sich ein bisschen geniert hat oder sehr geniert hat. Oder weil es ihnen gleichgültig war. Was soll denn das? Ist alles nicht so schlimm. Das sagen Christen auch oft, wenn man sagt, du bist noch immer mit okkulten Dingen beschäftigt. Ist doch nicht so schlimm. Du liest noch immer Horoskopen. Als kannst du deine Zukunft wissen aus irgendeiner Zeitschrift. Ist doch nicht so schlimm, ist doch interessant. Aber in Gottes Augen ist das Schlimmste, was wir machen können. Das ist Untreue. Denn er hat unsere Zukunft in seiner Hand. Und er sagt das auch in der Bibel, dass solche Sachen unter uns nicht stattfinden dürfen. Dass das ein Hinken ist. Dass das ein Tanzen auf zwei oder sogar mehr Hochzeiten ist. Und dass wir entscheiden sollen. Und Jesus hat das auch gesagt in Matthäus 6. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Und dann sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es gibt in unserer Zeit viele Götzen, die wir oft nicht als Götzen oder Götter erkennen. Wir beten das liebe Geld an. Wir beten Macht an oder Status. Wir setzen unsere Zeit dafür ein, dass wir mehr verdienen, dass wir weiterkommen. Dass wir uns Luxus gestatten können, dass wir mehr Macht bekommen. Wir sind eigentlich oft dabei, unser Reich zu erweitern, oder? Dein Reich komme. Aber bitte schenke, Herr, dass mein Reich sich erweitert, dass ich ein größeres Haus kaufen kann und den Urlaub machen kann, den ich so gerne machen würde, weil meine Nachbarn das auch machen. Wir beten das liebe Geld an. Wenn das nicht so wäre, wären wir wahrscheinlich auch heute nicht so beunruhigt über die Lage in Europa. Dann hätten wir mehr Vertrauen. Weil viele von uns haben Angst, dass unsere Welt einstürzt, dass unsere Zukunft hin ist, weil das Geld unser Gott geworden ist, unser Abgott, und wir doch sehr stark damit rechnen, dass wir uns damit Sicherheit kaufen können, oder? Dass unsere Zukunft sicher ist, dass es uns gut geht. Aber jetzt kommt es sehr nahe, der Krise. Wir können nicht umhin. Und wir entdecken, wo unser Herz ist. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Beten Sie mal, beten wir mal. Und fragen wir Gott, uns zu zeigen, welche unsere Götter sind. An welche Sachen wir zu stark hängen, von welchen Sachen wir zu stark abhängen. Und nehmen wir diese Frage auch persönlich mal ernst. Wie lange hinken wir noch? Wie lange tanzen wir noch auf zwei Hochzeiten und meinen, dass das in Ordnung ist? Tun wir Sachen, die nicht in Ordnung sind, und meinen wir, ach, Gott versteht das schon. Und er wird uns vergeben, wenn ihm das unangenehm ist. Wenn Gott uns zur Nachfolge ruft, dann ist das immer radikal. Dann ist es immer total. Das haben wir nicht gerne, oder? Wir möchten gerne einiges für uns behalten. Das, was wir lieben, möchten wir für uns behalten. Wir sind nicht so bereit, um zu sagen, Gott, hier sind wir mit offenen Händen. Nimm du, was du wegnehmen willst, was dein Werk in mir im Wege steht, nimm es. Das wollen wir nicht, oder? Wir wollen, dass Gott uns lieb hat und uns gebraucht und uns segnet mit allem, was wir haben, was wir nötig haben, was uns lieb ist. Und Gott sagt, wir sollen wählen. Und ich denke auch, Josua hat das auch gesagt, als er das Volk Gottes führte als Nachfolger von Mose, ihr sollt heute entscheiden, wen ihr dienen wollt. Und sagte er, ich und mein Haus, wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir wollen Gott dienen. Ich und mein Haus. Wir haben die Entscheidung getroffen. Ja, am Berg Karmel steht Elia alleine gegenüber den Baal-Propheten und er sagt das auch so, ich bin alleine übrig geblieben, Vers 22. Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, Aber die Propheten des Baal sind 450 Mann, ich bin alleine. Und wer gut liest und nachdenkt, fragt sich, wo sind die anderen 500 falsche Propheten geblieben? Es gab doch so viele Baal und so viele Aschera-Propheten und auf einmal sind die Aschera-Propheten weg. Und wenn man das nachliest, dann ist man sich darüber auch nicht total einig, ob die vielleicht da waren und mit eingeschlossen wurden, dass wir einfach damit rechnen müssen, die waren auch da, oder ob die Aschera-Propheten, die Propheten der Muttergöttin bei Isabel zu Hause geblieben waren. Wir sind uns da nicht sicher. Auf jeden Fall werden hier 450 Mann erwähnt und das ist eigentlich schon sehr viel, oder? Und tausende Einwohner von Israel und da stehst du alleine da. Man gebe uns nun zwei Stiere, sie sollen sich den einen von den Stieren auswählen, ihn in Stücke zerschneiden und aufs Holz legen, aber sie sollen kein Feuer daran legen und ich, sagt Elia, ich werde den anderen Stier zurichten und aufs Holz legen und auch ich werde kein Feuer daran legen. Spannend. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Eures Gottes und des Herrn. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Und da antwortete das ganze Volk, endlich sagen die was und die sagen, das ist gut. Okay, versuchen wir es. Wir sind noch immer nicht beteiligt, wir sind noch immer Zuschauer. Das kann spannend werden. Gut, mach das. Und Elia sagte zu den Propheten des Baal, wählt euch den einen Stier aus, richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele und dann ruft den Namen eures Gottes an, aber Feuer legt nicht daran. Ich habe in einem englischen Buch gelesen, Jeff Lucas ist der Autor, ein Buch über Elia. Ich habe es noch nachgefragt bei Andreas, wir haben das noch nicht ganz herausgefunden. Aber dieser Autor, ein Theologe, sagt, dass Elia gezwungen war, einen Stier zu opfern, weil ein Stier ein persönliches Opfer war. Das Volk hatte noch kein Buße getan. Er konnte nicht für das Volk opfern, er konnte eigentlich nur noch für sich opfern. Das Volk hatte noch nicht ausgesprochen, ja, wir wollen Gott nachfolgen, ja, wir tun Buße, ja, wir sind da. Das Opfer war nicht das Opfer des Volkes in dem Sinne. Und sie nehmen den Stier, den man ihnen überlassen hatte, und richteten ihn zu. Und jetzt kommt es, die Baal-Propheten riefen vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an. Baal, antworte uns. Das muss ein sehr lautes Schreien gewesen sein. Vielleicht anfangs noch mit Mut und Zuversicht. Und das heißt aber, da war kein Laut und keine Antwort, kein Wunder. Ein stummer Gott kann nicht antworten. Und sie hüpften, sie hinkten um den Altar, den man gemacht hatte. Und es geschah am Mittag, da verspottete Elia sie. Und er sagte, ruft mit lauter Stimme. Denn er ist ja ein Gott, er ist sicher in Gedanken oder ist austreten gegangen. Das heißt sowas wie, er ist zur Toilette gegangen, er spottet. Oder ist er auf einer Reise, vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen. Das ist natürlich der Hammer, wenn jemand sowas sagt, oder? Und da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war. Ich habe das schon erzählt, vorgestern mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloß. Stellt euch das mal vor, dass sie sich geritzt haben, dass da Blut geflossen ist, wie hysterisch das Ganze war, wie laut das Ganze war, wie überwältigend, wie böse, oder? Wie böse. Die sind in Raserei gewesen, die haben es nicht mehr gewusst. Und das geschah, als der Mittag vorüber war, da weissagten sie, bis zur Zeit, da man das Speiseopfer opfert, das Speiseopfer in Jerusalem, im Südreich. Das wird hier noch extra erwähnt, das ist wichtig, das Südreich gibt es noch immer, Jerusalem gibt es noch immer, auch wenn das Nordreich Jerusalem aussperren will. Aber da war kein Laut, keine Antwort und kein Aufhorchen. Könnt ihr euch irgendwie vorstellen, wie das war? Was für ein Unterschied. Eine Menschenmenge, Priester, die schreien und die hüpfen, die hinken, die irgendwie versuchen, dass ihr Gott Antwort gibt und ein Mann, gegenüber vielen, der einfach mit seinem Gott redet und sagt, Herr, zeige dich, nicht damit ich Recht bekomme, sondern damit das Volk sich bekehrt. Zeige dich. damit man erkennt, dass ich dein Knecht bin und damit sich das Volk bekehrt. Das ist Elias Anliegen. Und ich frage mich manchmal, inwiefern das auch mein Anliegen ist, dass mein Volk, meine Landsgenossen, Menschen in Europa, auf unserem Kontinent, dass sie sich bekehren. Es ist das Gebet eines einzelnen Mannes, der gegenüber vielen steht. Elia sagte zum ganzen Volk, Vers 30, tretet her zu mir. Jetzt kommt es drauf an. Hat er genug Gottesvertrauen, um das hier weiterzuführen, was er angefangen hat? Bleibt er zuversichtlich, dass sein Gott reagieren wird? Es ist ja dramatisch gewesen, was vor sich gegangen ist, oder? Menschen sind blutüberströmt, sind hysterisch geworden und er steht da alleine. Und jetzt kommt es drauf an. Und das ganze Volk trat zu ihm her. Und jetzt kommt es in Vers 30, dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Es hat anscheinend am Berg Karmel ein Altar Gottes gegeben. Aber Isabel, die den Gott Israels vertreiben wollte, ausrangieren wollte, hatte wahrscheinlich alle Altäre niedergerissen und vernichtet. Es wurden ja neue Altäre gebaut für Baal. Und man kann sich fragen, ob dieses Altar hier, das niedergerissen war, ob das lange Zeit noch im Geheimen gebraucht wurde von einigen Gläubigen, die dann doch gemeinsam auf den Berg gegangen sind, um Gott anzubeten. Und man fragt sich, wie lange das schon niedergerissen war. Und dann nimmt Elia 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn geschehen war, als er gesagt hatte, Israel soll dein Name sein, ein Zeugnis. Er nimmt 12 Steine, er gehört zum Nordreich. Aber das sind nur noch 10 nördliche Stämme, die sich vom Süden getrennt haben. Und er nimmt 12 Steine und er bezeugt damit, wir sind noch immer Israel. Das ist Gottes Wille, dass wir ein Volk sind. Das ist eigentlich prophetisch, was er hier macht. Wir sind ein Volk, trotz allem, was geschehen ist. Und auch wenn sich das Land geteilt hat, das Volk geteilt hat, 930 vor Christus, dann sind wir trotzdem noch ein Volk. Und dann baut er von diesen 12 Steinen einen Altar im Namen des Herrn. 12 Steine, so bedeutungsvoll, wie auch als sie über den Jordan zogen, das alte Volk, um Kanaan einzunehmen, um Jericho einzunehmen, haben sie auch 12 Steine aus dem Jordan genommen, oder? Und er zog rings um den Altar einen Graben, so breit wie für 2 Maß Saat, soll sehr breit gewesen sein. Er schichte das Holz auf, zerschnitt den Stier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sagte, füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sagte, tut es zum 2. Mal. Sie taten das. Und er sagte, tut es zum 3. Mal. Sie taten es. Und da lief das Wasser rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Und jetzt schaut Roswitha mich an und ich denke, du hast eine Frage, wo holt er das Wasser her? Gute Frage. Es war doch eine Zeit der Dürre, oder? Und da gibt es verschiedene Theorien. Vielleicht war noch etwas Wasser im Bach Kishon unten, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Und einige sagen, er ging zum Mittelmeer und hat sich dort Wasser geholt und das Wasser war auch Salz und das war sehr gut, denn man brauchte für ein Opfer auch Salz und ja, das wäre eigentlich logisch. Man kann das ausrechnen, das hätte er nicht geschafft. Er musste ja zurück sein oben, wo sie sich getroffen haben, zur Zeit des Opfers in Jerusalem. Und es ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, aber es gibt eine Theorie, dass es dort einen Brunnen gab, der nie vertrocknete. Und zwar in der Nähe der Fläche, sie sind ja mit tausenden Leuten gewesen, sie sind nicht auf dem Gipfel gestanden, da war kein Platz, etwas mehr unten und da soll ein Brunnen gewesen sein. Und wenn ihr mein Buch liest, dann wisst ihr genau, wo das war, beziehungsweise was die Theorie ist. Aber es ist eine sehr gute Frage, ich mag das, wenn Menschen sagen, ja, das geht doch nicht. Wo holt er jetzt Wasser her, wenn es eine Zeit der Dürre war? Und das ist doch verschwenderisch. Aber es war da. Und es geschah zur Zeit, da man das Speiseopfer opfert, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Israel war ja der neue Name von Jakob damals. Und wieder ein Zeugnis. Heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist. trotz Isabel, trotz allem, was hier vor sich geht. Heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Knecht bin und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Das Gebet eines Mannes, der etwas wagt, oder? Es war ja dramatisch, was geschehen ist in den letzten vielen Stunden. Er muss ja erschöpft gewesen sein, emotional. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Ich kann das nicht als Mensch. Du musst das tun, Herr. Hier steht jemand, der total abhängig ist von Gott. Und gleich fällt Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Nichts mehr zu sehen von dem, was war. Steine, die vom Feuer verzehrt sind. Wasser, das verschwunden ist. Die Erde verzehrt. Und als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten, der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Hört sich gut an. Aber niemand sagt, der Herr ist mein Gott. Oder der Herr ist unser Gott. Es ist noch nicht das Zeugnis, das wir hören wollen. Es ist vielleicht noch nicht wirklich die Buße, die gesucht wird. Sie können nicht anders als erkennen, der Herr, er ist Gott. Aber persönlich ist das noch nicht geworden. Es ist noch kein persönliches Bekenntnis. Und Elia sagte zu ihnen, packt die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Und sie packten sie und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Sowas hören wir nicht so gerne. Und manche Leute sagen, das ist typisch Altes Testament, da wird so viel Blut vergossen und so weiter. Aber was hier geschieht, war notwendig nach dem Gesetz Gottes. Das heißt in dem Gesetz Gottes, dass falsche Propheten ausgerottet werden müssen. Israel musste sauber gemacht worden. Die falschen Propheten mussten weg. Und man kann sich vorstellen, dass viele der Anwesenden sich hier beteiligt haben daran, dass eben die Propheten getötet wurden. Das waren alles Menschen, die Baal jahrelang angebetet hatten, die ihre Kinder geopfert hatten, die sich geritzt hatten, die Sklave gewesen waren, die vielleicht zur Tempelprostitution gezwungen gewesen waren. Das waren alles Leute, die total desillusioniert waren, weil sie auf einmal gesehen haben, es war ja total klar, Baal ist ein stummer Gott. Was haben wir all diese Jahre geglaubt? Was hat es uns gekostet? Und ich denke, dass sie wild vor Wut gewesen sind und dass sie sich beteiligt haben an die Schlachtung der Propheten. Und dann sagt Elia zu Ahab, geh hinauf, iss und trink. Denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Das ist interessant, denn später entdecken wir, dass keine Spur von Regen war. Und wahrscheinlich auch noch kein Geräusch vom Rauschen des Regens. Elia hört hier mit einem Glaubensohr. Im Hebräerbrief wird davon gesprochen, dass Glauben, das ist das, dass wir etwas sehen, was es noch nicht gibt. Überführt sein von dem, was es noch nicht gibt. Das ist Glaube. Und Elia hört schon Wasser, hört schon Wind. Das ist Glaube, das ist Erwartung. Das ist Gottes Vertrauen. Ich höre es schon. Und Ahab geht hinauf, um zu essen und zu trinken. Finde ich auch unglaublich, dass der König nicht einmal mit Elia spricht und sagt, was hier geschehen ist. Aber Ahab hat wahrscheinlich schon an seine Frau gedacht, der in Jezreel war, im Sommersitz, und hat gedacht, wie erzähle ich ihr das heute Abend, wenn ich nach Hause komme, dass es anders gelaufen ist, als sie wollte. Und erwartete, was wird mir passieren, wenn ich nach Hause komme? Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Jemand hat gesagt, es sei die Fötushaltung. Er hat sich klein gemacht, ganz abhängig von Gott. Er hat sich klein gemacht. Er hat wahrscheinlich gebetet und erwartet. Er hat sich klein gemacht. Er hat so Großes erlebt. Er ist auch klein geworden. Und dann redet er mit seinem Diener und jetzt kommt wahrscheinlich wieder eine Frage von Roswitha, wo kam dieser Diener her? Wir haben noch nie was von ihm gehört. ist auch so eine typische Frage, die man sich hier stellen kann. Da gibt es auch verschiedene Theorien. Manche Leute sagen, es sei der Sohn von der Witwe gewesen. Ich denke, dass das unwahrscheinlich ist, denn die Witwe brauchte ihren Sohn. Und das ist auch nicht die Rede davon, dass er mit ihm gezogen ist, als er wegzog aus Zabad. Andere sagen, es ist Elisa gewesen. Das geht auch nicht, denn er trifft Elisa erst später. Und wieder andere sagen, das war einer, der hat sich spontan also gemeldet. Das kann sein. Wir wissen es einfach nicht. Fragen sind interessant, aber es gibt Fragen, worauf es keine Antwort gibt. Und wenn wir allzu lange darüber nachdenken, sind wir abgelenkt. Es ist gut nachzudenken über die Bibel, es ist gut nachzufragen. Aber wenn es keine Antwort gibt, dann lassen wir es sein, oder? Es gab einen Diener. Und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Also Elia saß am Gipfel, aber anscheinend nicht hoch genug, dass er Ausschau halten konnte, dass er das Meer sehen konnte. Und der Diener ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin. Und das geschah 7-mal. Und 6-mal kam der Diener zurück und sagte, es ist nichts da. Hält der Glaube in so einer Situation? Halten wir das aus, die Erwartung? Gott wird sich melden, Gott hat sich gemeldet, Gott wird tun, was er gesagt hat. Er hat ja Elia gesagt in Zapat, gehe und melde dich bei König Ahab, denn es wird wieder Regen kommen. Das war eine Verheißung. Aber es war nichts zu sehen und nichts zu hören. Und er sitzt da und wartet. Und das geschah beim 7. Mal, 7-mal, 7 ist natürlich so eine vollkommene Zahl. Da sagte der Diener, siehe, eine Wolke so klein wie die Hand eines Mannes steigt aus dem Meer herauf. Und das ist genug für Elia. Jetzt kommt's. Und er sagt, geh hinauf und sag zu Ahab, dass er anspannen soll und dass er hinabfahren soll, damit der Regen ihn nicht aufhält. Er war mit einem Wagen gekommen anscheinend. Und wenn jetzt der Regen kommt und die Erde ist so total vertrocknet, nimmt die Erde auch das Wasser nicht auf und dann wird es sehr schwer sein, da mit einem Streitwagen voranzukommen. Und ich finde das so liebevoll von Elia, dass er Ahab warnt. Also ich hätte bei mir so ein bisschen gedacht, lassen wir ihn herrlich stecken bleiben. Dann wird er merken, aber Elia ist ein Mann Gottes, nicht ein Mann von Rache. Er ist ein Mann, der wollte, dass Gott sich offenbart und jetzt wünscht er Ahab auch noch Gutes. Finde ich unglaublich, oder? Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen. Und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Es sind ungefähr 26 Kilometer, manche sagen, es können auch 40 gewesen sein. Eine ziemlich lange Strecke. Und jetzt kommt es, die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Hüften, der hat seinen Kamelhaarmantel hochgezogen und lief vor Ahab her bis nach Jezreel hin. Stellen wir uns das mal vor. König Ahab hat seine Pferde gehabt und die sind mal losgefahren, losgerannt, losgelaufen. Und Elia ist dann nach ihm nachgelaufen, er gürtete seine Hüften, das dauert auch noch ein paar Sekunden. Und er lief von Ahab, vor Ahab her bis nach Jezreel hin. Wissen Sie, es war damals üblich, dass Menschen vor dem König ausgelaufen sind, als Ehrbeweis. Der Beweis dem König trotz allem Ehre. Und er läuft, als hätte er Flügel. Und ich habe am Anfang dieser Tage aus Jesaja gelesen. Wie war das wieder? Wir den Herrn erwarten, wir auf den Herrn hoffen, werden auffliegen wie Adler, werden nicht müde, werden nicht ermatten, denn er ist Herr und seine Kraft, sie werden auffliegen. Und hier fliegt er über den Weg. Hört sich toll an, aber ich habe doch noch eine Frage hier, werde bald abschließen. Und zwar war es daran, dass er den Berg Karmel verließ. Unten sind tausende Menschen gestanden, und sind die Leichen da gelegen beim Bach Kishon? Der Regen hat angefangen. Die Leichen würden bald mitgenommen werden vom Wasser zum Mittelmeer hin. Und hier stehen tausende Menschen, die gesagt haben, der Herr, er ist Gott. Und die brauchen einen Leiter. Die haben sich immer führen lassen von Ahab, vom Königshaus, von den Baal-Propheten. Und jetzt stehen sie da und haben irgendwie gesagt, also der Herr ist König, aber weiter ist es nicht gekommen und Elia geht. Na, vielleicht war das doch nach Gottes Plan, denn er bekommt auch die Kraft, um zu gehen. Und er geht bis nach Jezreel hin, also ziemlich bis der König zu Hause ist. Dann hätte er zurückkehren können. Aber wir nehmen an, dass es dann schon Abend war und dass er wahrscheinlich übernachtet hat irgendwo in Jezreel. Und was aus den Menschen geworden ist, die unten am Berg waren, beim Bach Kishon, wo die Propheten ermordet wurden, wissen wir nicht genau. Die sind wahrscheinlich auch nach Hause gegangen. Aber es war Abend. Wahrscheinlich haben einige auch am Berg übernachtet, andere vielleicht in Jezreel. Wir wissen das nicht. Wir folgen aber Elia. Und ganz kurz, und morgen fahren wir dann weiter. Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte, und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hat. Und ich stelle mir das so vor, dass Isabel gemütlich zu Hause gesessen ist an dem Tag, hat ein bisschen sich manikürieren lassen, Nägel lacken, Haare richten, hat so ein Wellnessbad genommen, hat Rauch gesehen am Berg, 26 Kilometer weiter, trotzdem, wenn Feuer vom Himmel kommt, und hat gedacht, Baal hat sich gemeldet. Also der Prophet Elia ist ausrangiert worden, hat noch einmal ein leckeres Essen bringen lassen und hat dann auf ihren Gatten gewartet. Und er kommt durchnass nach Hause. Hat so geregnet. Er ist durch und durch nass und er bringt eine schlechte Botschaft. Und er hat wahrscheinlich schon gezittert, wenn ich meiner Frau jetzt sagen muss, was wirklich passiert ist. Und er hatte recht. Und dann heißt es, da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen wir die Götter tun. Sie glaubt noch immer an ihre Götter. Und so sollen sie hinzufügen, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Morgen lebst du nicht mehr. Du stehst auf meiner Todesliste. Und was so interessant ist, dass der Mann, der vor einigen Stunden ganz mutig gegenüber tausenden Menschen gestanden ist und mit Gott geredet hat und Gott erwartet hat, dass der jetzt umgehauen ist. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und er lief um sein Leben und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört. Er geht in das Südreich, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das waren, mehr als 100. Und er ließ seinen Diener dort zurück. Und weil wir morgen das Thema haben, in der Wüste abgeholt, darf ich jetzt nicht weiter. Aber ich denke, wir haben auch genug für heute Abend, oder? Und auch genug Herausforderungen. Die eine Frage, die so klar hier in der Mitte steht, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Gehört ihr Gott? Und wenn ja, dann auch total, oder? Gibt es doch noch Ecken in unserem Herzen, wo Gott keinen Platz findet, weil das unsere Ecken sind? Gibt es Dinge, die nicht in Ordnung sind? Gibt es in unserem Leben noch Götter, die wir doch auch dienen, die wir gerne dabei haben, die wir brauchen, meinen wir, ohne die wir nicht auskommen? Und was hier am Berg geschieht, ist eine große Herausforderung auch an uns, um eine Wahl zu treffen, um uns zu entscheiden. Wir haben am Anfang dieser Tage gesungen, ich habe entschieden zu folgen Jesus. Bin entschieden zu folgen Jesus.
Heute will ich Jesus fragen. Haben wir,
auch wir haben gesungen, heute will dich Jesus fragen. Vielleicht singen wir das andere heute, oder? Ich weiß es nicht. Die wählen so tolle Lieder aus, oder? Die passen so total gut. Da habe ich ein volles Vertrauen, dass das auch heute Abend, dass wir toll enden. Lesen Sie diese Geschichte nochmal durch und stellen Sie sich das vor, wie das wäre. Wir stehen manchmal auch alleine gegenüber vielen, oder? Die sagen, ach so blöd. Ich habe vorige Woche noch meine gegenüberin Nachbarin besucht, die krebskrank ist. Ich besuche sie jede 3 Tage und sie will nichts von dem Glauben wissen. Sie hat irgendwas erlebt in ihrem Leben, das ist für sie fertig. Sie will Euthanasie machen lassen, wenn es so weit ist, dass die Schmerzen zu groß werden. Und die sagte letzte Woche noch zu mir, ach du, so kindisch, du mit deinen lieben Erzählungen von einem Gott. Man fühlt sich irgendwie doch angegriffen, oder? Ich war gekränkt, war auch ein bisschen böse. Ich dachte, ich komme immer hin und ich bringe Essen und ich rede und du mit deinen lieben, blöden Erzählungen, dass du das alles glaubst. Alleine gegenüber vielen. In der Straße, am Arbeitsplatz, vielleicht sogar in der Familie. Und Gott lädt uns ein, aufzustehen und uns zu ihm zu bekennen. Und er wird sich zu uns bekennen. Und wird unsere Gebete auch erhören. Auf jeden Fall hören. und er hören zwar nicht so genauso, wie wir das uns vorstellen, manchmal schon, manchmal auch nicht, aber er hört uns. Und er ist der lebendige Gott. Auch wenn in dieser Welt gesagt wird, dass das blöd ist, noch zu glauben. Auch wenn ich vor ein paar Jahren in einer reformierten Kirche in Holland war zu Ostern. Und die Kirche war bummvoll, das ist immer zu Ostern so. Und der Pfarrer fing seine Predigt damit an, dass er sagte, ach, wir wissen natürlich inzwischen alle, dass Jesus nicht auferstanden ist. Und dann lachte er und sagte, ups, das darf ich nicht sagen, denn ich bin Pfarrer. Und die ganze Gemeinde hat laut gelacht, die fand das so witzig, alleine gegenüber vielen. Und das wird immer schlimmer. Und darum ist es so wichtig, dass wir zusammenhalten und dass wir uns zu Gottes Wort halten, dass wir lesen, studieren, es in uns aufnehmen, damit wir wissen, worum es geht. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für diesen Mann Elia, den wir immer besser kennenlernen. Wir danken dir, dass er zu dir gehalten hat, aber noch mehr, dass du zu ihm gehalten hast. Und dass er mit dir rechnen durfte und dass er das auch erfahren durfte, als er alleine gegenüber so vielen stand und sich zu dir bekannt hat und gesagt hat, Herr, antworte mit Feuer, da hast du geantwortet. Wir danken dir für dein Wort, dass das alles für uns aufgeschrieben wurde, dass wir daraus lernen können. Wir danken dir auch für die Frage, die ein bisschen unangenehm ist. Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Und wir beten, dass du uns den Mut schenkst, das wirklich ehrlich zu überlegen. Wo stehen wir? Was glauben wir? Wie leben wir? Wie wichtig bist du uns? Und wie wichtig ist es uns, dir zu gehorchen? So beten wir, Herr, für die kommende Nacht, dass du uns segnest und uns auch vorbereitest auf den morgigen Tag, wenn so viele Gäste kommen. Herr, danke für dieses Haus. Danke für dein Wort, das hier verkündigt wird. Und wir beten, dass auch morgen vielen klar werden wird, vielleicht zum ersten Mal, dass du der Herr bist. Und dass du Menschen aufsuchst in der Wüste ihres Lebens, dass du einlädst, dass du anrührst, dass du aufrichtest. Möge das auch unsere Erfahrung sein. In Jesu Namen. Amen.